Die Europäische Union kann auseinanderbrechen, sagt der luxemburgische Außenminister Asselborn. Auch EU-Parlamentspräsident Schulz hält das Scheitern Europas für möglich. Und damit sind die beiden bei Weitem nicht allein. Fest steht, 2016 wird für die Europäische Union ein Jahr der Bewährung. Es werden ganz sicher weitere Flüchtlinge kommen, sehr wahrscheinlich auch in großer Zahl. Die Griechenland-Rettung bleibt eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Die Briten könnten möglicherweise der EU den Rücken kehren. Und ganz aktuell tun sich tiefe Gräben zwischen Brüssel und Warschau auf. Die EU-Kommission wirft der polnischen Regierung vor, die Rechtsstaatlichkeit zu verletzen. Warschau verbittet sich eine Einmischung. Was läuft da nicht rund in der Gemeinschaft? Warum ist das so? Und bleibt die Europäische Union am Ende möglicherweise auf der Strecke? Darüber will ich heute diskutieren mit meinen Gästen. Tanja Börzel, sie ist Leiterin der Arbeitsstelle Europäische Integration am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Hallo, Frau Börzel.
Hallo.
Heribert Hirte ist gekommen, Bundestagsabgeordneter der CDU, Mitglied im EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages. Schönen guten Tag, Herr Hirte.
Schönen guten Tag.
Stefan Kotz, Chef des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft der Uni Kiel.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Die drei sind übrigens Professoren, sage ich nochmals, also fast ein Professorenkollegium heute. Leon Stäbe schließlich noch, Inforadio-Moderator, so wie ich. Wir beide sind die einzigen Nicht-Professoren. Genau. Und Leon war 2 Jahre lang oder 3 Jahre Korrespondent für den ARD-Hörfunk in Brüssel, also ein Experte in Sachen EU. Leon, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich hoffe, Sie entschuldigen, dass wir uns duzen. Das wäre vielleicht ein bisschen albern, wenn wir jetzt auf Sie umschalten. Das wird mir wahrscheinlich sowieso nicht gelingen, das durchzuhalten.
Man kennt sich,
so ist es. Wir sind zu Gast, das möchte ich noch sagen, an der Europäischen Akademie Berlin. Zum wiederholten Mal willkommen Ihnen hier im Saal und natürlich Ihnen zu Hause an den Radios. Frau Börze, wie dramatisch ist denn aus Ihrer Sicht der Zustand der EU zu Beginn des neuen Jahres?
Also ich will die Probleme nicht kleinreden, aber mir wird ein bisschen viel von Scheitern, auf der Strecke bleiben, auseinanderfallen geredet. Was heißt denn das? Was heißt denn, Europa scheitert? Was heißt denn, Europa fällt auseinander? Dass die Europäische Union sich auflöst? Also das ist mindestens genauso schwierig, wie die Europäische Union weiter zu integrieren oder irgendwelche Kompetenzen rückzuüberwachen. Ich finde, wir müssen uns erstmal klar darüber verständigen, wie ist die Situation? Was können wir eigentlich von der Europäischen Union erwarten? Und was hat die Europäische Union denn eigentlich geschafft? Und wo, wie gesagt, wo liegen eigentlich die Probleme? Ist es die Europäische Union oder sind es eher die Mitgliedstaaten, die
hier nicht sofort kommen? Aber ich habe schon 2 Leute zitiert, 2 wichtige Leute. Martin Schulz, das ist ja nun glühender Europäer. Und wenn der schon sagt, das Scheitern Europas ist möglich, ist denkbar, das ist ja schon starker Tobak.
Naja, gerade für einen glühenden Europäer ist es natürlich sehr frustrierend zu sehen, wie langsam Dinge vorangehen. Und diese glühenden Europäer würden sich natürlich auch wünschen, dass es jetzt mehr Europa gibt, dass mehr Kompetenzen nach Brüssel gehen. Und da steckt auch eine gewisse politische Einschätzung dahinter, dass die ganzen Probleme, die Europa heute hat, damit zu tun haben, dass die Europäische Union zu wenig Kompetenzen hat. Und deswegen muss man die Europäische Union stärken. Und ich glaube, aus der Perspektive kann man in der Tat lamentieren, dass Europa nicht vorangeht. Aber man kann immer auch sagen, das Glas ist vielleicht nicht halb leer, sondern es ist halb voll. Die Europäische Union hat viel geschaffen. Nur ein Beispiel, Griechenland ist immer noch da. Griechenland ist nicht aus dem Euro rausgeflogen. Griechenland ist auch nicht untergegangen. Ja, also die Euro-Krise ist nicht zu Ende, aber sie ist sozusagen eingedämmt. Das Gleiche mit den Flüchtlingen. Also so bedauerlich die Situation auch ist. Wie gesagt, wir haben auch eine ganze Menge geschafft und man muss sich halt auch überlegen, für was die Europäische Union geschaffen wurde. Und für diese Hunderttausenden von Flüchtlingen, die jetzt nach Europa strömen, ist die Europäische Union so nicht eingerichtet und da müssen wir jetzt mit umgehen.
Also das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Herr Hirte, teilen Sie diese Ansicht?
Im Wesentlichen ja. Und man muss natürlich überlegen, wenn man sagt, Europa könnte scheitern, dann ist das mit Sicherheit auch eine Drohung und bei jeder Verhandlung gehört das Drohen dazu. Und man rückt nur dann zusammen, wenn man sieht, was man verlieren kann. Und eines ist sicherlich klar, das haben wir auch gerade schon gehört, die Situation, vor der wir stehen, ist in dieser Weise unvergleichbar. Wir haben ähnliche Situationen vielleicht 1989 erlebt mit dem Fall der Mauer. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Dramatik allen bekannt ist und dass andererseits auch die Interessenlage durchaus unterschiedlich ist. Alle erkennen das Problem, aber die Lösungsansätze sind sehr unterschiedlich. Das muss man einfach sehen und darüber wird natürlich gestritten. Wenn sich alle einig sind über die Frage, dass wir die Flüchtlingskrise, um gleich bei diesem Thema zu bleiben, lösen müssen, dann sind sich nicht alle einig über die Frage, wie man damit umgeht. Wenn Sie Italien sehen, dann sind die Sozialleistungen in Italien völlig anders als bei uns. Das führt natürlich zu einer Sogwirkung zu uns. Und wenn Sie überlegen, Griechenland und Italien, früher auch Spanien, sind die Länder mit den EU-Außengrenzen am Mittelmeer, das sind die Hauptbetroffenen. Wenn wir sagen, wir unterstützen sie bei der Grenzsicherung, stellen Sie sich mal die spiegelbildliche Situation vor, griechische Polizisten auf der Ostsee. Das ist dann schwierig in der Kommunikation. Und wenn wir jetzt über die Frage Rechtsstaat mit Polen diskutieren, richtig, wir haben ein gewisses Problem damit, was jetzt in Polen mit der Neuordnung des Verfassungsgerichts passiert. Aber man darf natürlich auch nicht verschweigen, wir haben 50 Jahre und mehr verfassungsgerichtliche Erfahrung. Wir haben ein angesehenes Verfassungsgericht inzwischen. Und wir haben aber auch Diskussionen seitens des Bundestages mit dem Bundesverfassungsgericht. Ich glaube schon, das wird sich weiterentwickeln. Und es wird sich weiterentwickeln, weil wir Druck haben. Nur unter Druck entwickeln sich Dinge weiter.
Herr Kurz, ist das so, dass wir den Druck brauchen, um die Probleme zu lösen, die da sind, aber doch lösbar? Oder sehen Sie die EU in einer existenziellen Krise?
Also die Krise will niemand herbeireden, aber die ist schon sehr ernst zu nehmen. Hier ist gerade gesagt worden, ist das Glas halb voll oder halb leer? Man kann auch fragen, ist das Glas zu groß? Ja, dann ist also die Frage sozusagen falsch gestellt. Ich denke, ein Problem, was wir derzeit in Europa haben, ist, wir haben Institutionen geschaffen in der Hoffnung, dann würde sich ein gewisser Konsens dabei herausbilden, wenn diese Institutionen dann mit Leben gefüllt werden sollen. Aber das, was uns die Geschichte lehrt, ist eigentlich, dass es nur umgekehrt funktioniert. Man braucht erst einen gewissen Grundkonsens und dann können sich darauf eben auch gemeinsame Institutionen, so wie wir das in der Europäischen Union anstreben, auch belastbar entwickeln.
Aber haben wir diesen Grundkonsens nicht? Es gibt ja gemeinsame Werte, auf die sich die Europäische Union stützt. Es gibt viele Verträge, die auch immer weiterentwickelt wurden und vor noch nicht allzu langer Zeit sind gerade die osteuropäischen Länder mit fliegenden Fahnen in die EU eingezogen, mit Feuerwerk und großer Begeisterung. Ist da nicht eine große gemeinsame Basis?
Da ist mit Sicherheit eine Basis, aber wenn es jetzt konkret wird, nehmen Sie die Europäische Währungsunion. Der Zustand ist desaströs. Weiterhin. Wir haben diese Krise nicht gelöst. Wir verlagern sie jetzt mit billigem Geld aus der EZB immer wieder in die Zukunft. Dabei entstehen neue Probleme. Und wir versuchen jetzt neue Institutionen zu schaffen, neue Haushaltsüberwachung zu schaffen, gegenseitig die Wirtschaftspolitik noch stärker zu harmonisieren, auch dort, wo es gar nicht sinnvoll ist. Und da sehe ich die Gefahr, dass wir eine Flucht nach vorn antreten, in der Hoffnung, je mehr wir jetzt integrieren, desto besser. Aber das kann sich auch zu einem Sprengsatz entwickeln, der dann die gesamte Europäische Union tatsächlich vor eine Existenzfrage stellt.
Leon, du warst ARD-Hörfunk-Korrespondent in Brüssel von 2011 bis 2013. Seitdem verfolgst du das Geschehen in Brüssel aus Berliner Sicht. Hättest du dir in deiner aktiven Brüsseler Zeit vorstellen können, dass das mal so kracht und knirscht im EU-Gefüge wie jetzt gerade?
Also es gab schon damals, 2011 bis 2013, sehr dramatische Tage. Das war die Schuldenkrise, Griechenland war das Thema. Und ich kann mich an sehr, sehr lange Nächte erinnern. Ich kann mich an Treffen der Finanzminister erinnern. Da kamen die morgens raus, völlig übermüdet. Wir haben alle das Bild der Kanzlerin gesehen, als sie morgens um 5 die Türen gingen auf und sie kam raus. Also das waren schon dramatische Tage. Aber rückblickend muss ich eins sagen. Ich habe schon den Eindruck, rückblickend wie gesagt, dass damals man sich irgendwie zusammengerauft hat. Man hat einen Weg gefunden. Man kann jetzt viel darüber diskutieren, ob das der richtige Weg war, Griechenland so zu retten, ob das wirklich nachhaltig ist. Aber wenn wir uns mal die Dichte der Krisengipfel anschauen, dann war das ja eigentlich Wahnsinn. Also wir haben, glaube ich, ab 15, 20 haben wir irgendwann mal aufgehört zu zählen, weil es hat einfach nichts mehr gebracht. Wo sind die Krisengipfel heute? Wir haben, es wurde gerade beschrieben, an allen Ecken und Enden Situationen, wo es brennt. Wir haben Polen, ein Land, das demokratische Grundwerte, europäische Grundwerte möglicherweise verletzt. Wir haben ein Land wie Großbritannien, das auf dem Weg ist, möglicherweise auszutreten. Wir haben die Flüchtlingskrise, keine Lösung. Wir haben ein System wie Schengen, die Errungenschaft der Europäischen Union, praktisch ausgesetzt. Und wir diskutieren nicht darüber, wann wir es eigentlich wieder sozusagen einsetzen, wann das wieder funktioniert. Das heißt, das Dramatische jetzt in dem Moment für mich ist die Sprachlosigkeit. Und das macht mir, muss ich ehrlich gestehen, schon Angst.
Man darf, glaube ich, eines nicht vergessen, was ich grundlegend in der Europäischen Union verändert hat und deswegen auch dieses Zusammenraufen nicht mehr so präsent ist, ist die Politisierung. Also das, was in den Mitgliedstaaten selber, in der öffentlichen, was wahrgenommen wird und was auch sehr kontrovers diskutiert wird, das hat in der Eurokrise angefangen, aber hat mittlerweile jetzt ein Niveau erreicht, was es den Staats- und Regierungschefs sehr schwer macht, auf europäischer Ebene gemeinsam aufzutreten. Zweiter Punkt, den ich noch machen möchte, sicher die Rhetorik. Ich meine, warum es diese Euro-Gipfel, diese Krisengipfel nicht gibt, sondern das Problem ist auch, man hat sich auf eine ganze Reihe von Maßnahmen verständigt. 17 Maßnahmen, ne, die reichen von diesen Registrierungszentren über mehrere Milliarden Euro für diverse Fonds zur Unterstützung der Nachbarländer, wo die Flüchtlinge aufgenommen werden. Eine ganze Menge Maßnahmen verabschiedet. Das Problem ist nicht, dass die Europäische Union nicht handlungsfähig ist. Das Problem ist, dass die Mitgliedstaaten diese Maßnahmen nicht umsetzen. Nichts von dem, was man sich in 3, 4 Gipfeln verständigt hat, ist bisher umgesetzt worden. Und das wiederum hängt mit der extremen politischen Kontroversen in den Mitgliedstaaten zusammen, dass es den Regierungen sehr schwer macht, das, was sie zugesagt haben, am Ende auch tatsächlich einzuhalten.
Und die Staats- und Regierungschefs nutzen das auch aus, denn die haben die Definitionsmacht darüber. Die kommen aus Brüssel zurück nach Hause und verkaufen das Verhandlungsergebnis. Und ich habe in meiner Zeit immer wieder Europapolitiker gehört, die gesagt haben, das ist wieder typisch. Die Staats- und Regierungschefs klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, wenn was klappt. Wenn was nicht klappt, sind das die in Brüssel gewesen. Dabei ist Brüssel oder die EU keine fremde Macht von einem fremden Planeten, sondern wer definiert Europa? Das sind zuallererst die Nationalstaaten und zuallererst natürlich die nationalen Regierungen. Und die haben nun mal ganz oft, weil sie natürlich in das Land, in das jeweilige Land hinein kommunizieren, auch ganz oft die Definitionsmacht.
Aber das ist doch die Konstruktion der Europäischen Union. Es gibt ein paar supranationale Elemente und dann gibt es die Nationalstaaten als immer noch die Hauptakteure.
Herr Kurz. Hier liegt durchaus eine Chance, wenn wir das jetzt mal optimistisch betrachten wollen. Denn hier kann die Europäische Union zeigen, dass sie es tatsächlich besser vermag, bestimmte Probleme zu lösen als jeder Nationalstaat für sich. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Versuche, Dinge auf die europäische Ebene zu hieven, die dort überhaupt nicht zu suchen hatten. Es hat die gesamte Verfasstheit der Europäischen Union nicht besser gemacht.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Ja, schauen Sie sich die gesamte Überwachung der Wirtschaftspolitik unter dem Stichwort Wettbewerbsfähigkeit an. Das war keine gelungene politische Aktion. Aber wir hätten jetzt die Möglichkeit, mit dem Flüchtlingszustrom deutlich zu machen, hier ist etwas, da können wir tatsächlich, wir Ökonomen nennen das ein Kollektivgut, besser auf der gesamteuropäischen Ebene bereitstellen, als das jeder für sich selber kann. Zweites großes Thema, was seit langem gefordert wird.
Das hätte ich doch gerne noch mal ein bisschen verständlicher. Also dieses Kollektivgut, gerade hier zeigt sich doch, dass jedes Land sieht, wo es bleibt. Jeder hat sein eigenes Stückchen, auf das man sich zurückzieht. Jeder versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Gerade hier gibt es doch keine Verständigung.
Genau, aber wenn das jeder macht, stellen sich am Ende alle schlechter, als wenn man sich zusammenrauft, wie es gerade hieß. Nur hier gibt es tatsächlich eine Prämie zu gewinnen, wenn man sich zusammenrauft. Das heißt, da muss man nicht etwas abgeben, sondern man gewinnt netto etwas.
Lassen Sie das an einem Beispiel nehmen. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, wir machen die Grenze nicht dicht. Das ist am 4. und 10. September gesagt worden. Damals ist sie beklatscht worden. Heute wird sie dafür stark kritisiert. Wenn man das aus der damaligen Situation nochmal analysiert, dann war das Risiko, hätte man die Grenze damals zugemacht, was natürlich durchaus überlegt worden ist, nach dem Vorbild von Ungarn, das Risiko war ein Scheitern Schengens. Jetzt sind andere diejenigen, die die Grenze zumachen und die dieses Kollektivgut offene Grenzen, denn das ist etwas, wo Europa mit verbunden wird, genau wie mit freiem Telefonieren, freiem Reisen und diesen Dingen. Dieses Kollektivgut wäre verloren gegangen. Und wir stehen jetzt genau vor der Frage, ob wir diesen Schritt tun wollen oder vielleicht sogar tun müssen und was die Kosten sind. Die Kosten entstehen an einer ganz anderen Stelle. Die Kosten sind im Augenblick hoch. Das möchte ich damit nicht bestreiten und nicht wegreden. Aber man muss immer überlegen, was gibt man auf, und deshalb ist der Druck auch in Europa sehr groß. Und alle Berichte über die Grenzkontrollen, die stattfinden, sind immer sehr sozusagen ambivalent. Die sagen, es wird kontrolliert, aber es wird nicht so kontrolliert, dass das gemeinsame Gut, das gemeinschaftliche Gut, grenzüberschreitender Verkehr für den Warenaustausch und für die Leute, die auf der anderen Seite der Grenze arbeiten. Ich lebe im Rheinland, mit Niederlanden und Belgien ist ein ganz, ganz enger Grenzverkehr, dass dieses Gut in Mitleidenschaft gezogen wird.
Aber ich muss mal ganz kurz da vielleicht das Bild ein bisschen zurechtrücken. Ich habe Familie auf dem Balkan und bin oft mit dem Auto auch mal Richtung Österreich, Slowenien, Kroatien unterwegs. Die Richtung ist okay. Fahren Sie mal in die andere Richtung. Fahren Sie mal von Kroatien, Slowenien, Österreich, Deutschland. Da können Sie jetzt 5-6 Stunden mehr einplanen. Wollen Sie das? Wollen Sie das dauerhaft? Wie lange wollen Sie das?
Das will ich nicht. Deshalb habe ich ja gerade gesagt, es steht genau dieses Gemeinschaftsgut zur Disposition. Und deshalb war es richtig, zunächst einmal zu versuchen, dieses Gemeinschaftsgut nicht zu zerstören. Und jetzt müssen wir daran arbeiten, und das ist der Zwang, der gemeinschaftliche Zwang auf die Europäische Union, Lösungen zu finden, die das Problem anders lösen. Und das bedeutet, wir gehen auf die Herkunftsländer zu, wir arbeiten mit Hotspots, wir überlegen, die Anreize zu verändern, damit aus den 5-6 Stunden am Ende wieder null wird.
Gut, an der Stelle einen kurzen Punkt mit Blick auf die Uhr. Wir gehen in das Funkhaus zu kurzen Nachrichten und Service sind gleich wieder zur Stelle. Die Europäische Union im Jahr 2016, ein Jahr der Bewährung, das ist unser Thema heute. Wir diskutieren mit Tanja Börzel, Leiterin der Arbeitsstelle Europäische Integration am Otto-Suhr-Institut der Freien Uni Berlin, Heribert Hirte, Bundestagsabgeordneter der CDU, Mitglied im EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages, Stefan Kurz ist mit dabei, Chef des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft der Uni Kiel und schließlich Leon Stäbe, Moderatorenkollege vom Inforadio. Er war von 2011 bis 2013 ARD-Hörfunk Korrespondent in Brüssel. Wir haben gerade ausführlich diskutiert über die Frage, inwiefern die Europäische Union dabei ist, entweder Gemeinschaftsgut zur Disposition zu stellen oder aber sich auf Gemeinschaftsgut zu besinnen, wie eben den Schengen-Raum, offene Grenzen, freier Verkehr für Waren, Dienstleistungen, Personen. In einem Teil Europas gehen die Schlagbäume runter. In anderen Teilen Europas ist das noch nicht zu spüren, aber die große Frage ist, wohin wird die Reise gehen, Frau Professor Börzel? Also was glauben Sie, mittlerweile ja sogar im Norden Europas, wo die Freizügigkeit sehr groß geschrieben wird, Schweden, Dänemark, die Grenze zu Deutschland, gerade da gehen die Schlagbäume zum Teil jetzt runter. Wo geht das noch hin?
Naja, man muss jetzt erstmal sagen, die Länder wissen sich nicht mehr anders zu wehren. Ne? Also ich meine, es ist, glaube ich, ich bin eine absolute Befürworterin der Flüchtlingspolitik unserer Kanzlerin, aber jeder, der halbwegs vernünftig ist, weiß, dass wir nicht unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen können, sondern die müssen wir irgendwie umverteilen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich glaube, wir sind uns auch alle in Europa einig, dass die Personenfreizügigkeit ein hohes Gut ist. Eines der, neben der gemeinsamen Währung, wahrscheinlich das wichtigste Symbol der europäischen Integration. Jetzt haben wir aber das Problem, und das ist, glaube ich, auch in Mittelosteuropa so. Also auch diese Länder, die sich konsequent weigern, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen, würden sofort sagen, die Personenfreizügigkeit ist etwas, wovon wir alle profitieren. Längerfristig. Und jetzt haben sie halt das Problem, dass kurzfristig mit dieser Personenfreizügigkeit gewisse Kosten verbunden sind, die eine ganze Reihe von Ländern übrigens auch im alten Europa nicht bereit sind zu tragen. Es sind ja nicht nur die mittelosteuropäischen Mitgliedstaaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Es gibt auch ein paar, ne, in Westeuropa. Das darf man, glaube ich, nicht verschweigen. Und das Spannende ist jetzt, wie wir das hinbekommen, zu sagen, wenn wir das, was wir erreicht haben, erhalten wollen, dann müsst ihr auch bereit sein, kurzfristig Kosten zu tragen. Das heißt in diesem Fall ganz konkret, auch eine gewisse Kontingent an Flüchtlingen aufzunehmen. Und da sind wir leider noch nicht. Und die Frage ist, wie wir da mit hinkommen. Also das ist auch mit dem Druck, Drohung und Erpressung zu sagen, wenn ihr jetzt nicht bereit seid, euch solidarisch zu zeigen, dann heißt das unter Umständen, dass Schengen tot ist. Und das hat dann auch massive wirtschaftliche Nachteile, würde ich mal behaupten, für die mittelosteuropäischen Länder, die sich gerade kategorisch weigern, sich auch nur in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise an der Bewältigung dieser Flüchtlingsströme zu beteiligen.
Einspruch von Herrn Hirte?
Ja, halber Einspruch. Koppeln wir es vielleicht ein kleines bisschen von der Flüchtlingsfrage und den Aufnahmezwängen ab, denn da gibt es natürlich auch gerade seitens der Europäischen Kommission den Vorwurf gegen Deutschland, wir hätten auch unsere Regeln nicht so umgesetzt, wie sie dem Europarecht entsprechen. Und umgekehrt, ich habe das immer wieder gesagt, ist es natürlich aus vielerlei Gründen, das geht über Hartz IV und Wohngeld und andere Regeln weiter bis hin zur Prozesskostenhilfe, so dass Deutschland besonders attraktiv ist und dass im Übrigen dann auch an den Flüchtlingsströmen Menschen verdienen, die wiederum dann auf die Politik zukommen und sagen, das muss deshalb unter allen Umständen so bleiben. Ich will aber auf den Ausgangspunkt, deshalb habe ich Einspruch eingelegt, nochmal zurück, nämlich die Frage, was können wir machen bei Schengen? Wenn Sie sich mal zurückbesinnen, sozusagen an den schönen Moselort noch mal denken, denn Schengen ist ja ein wunderschöner Ort an der Mosel, direkt im Dreiländereck zwischen Luxemburg, Deutschland und Frankreich. Der Streit damals, ich erinnere mich noch ganz genau, war, das können wir uns nicht leisten, offene Grenzen. Und die Reaktion war, die polizeiliche Zusammenarbeit über die Grenze hinweg wurde ausgebaut in einer Weise, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen konnte. Und wir sind heute einen Schritt weiter. Es geht nicht um die physische Zusammenarbeit der Polizeien, sondern um die Datenzusammenarbeit der Polizeien. Wie hat der gerade aus dem Dienst entlassene Kölner Polizeipräsident Albers noch vor wenigen Wochen gesagt, eines der großen Probleme ist, dass wir Täter in Köln haben, die morgens mit dem Thalys nach Paris fahren, dort ihrem Tagwerk nachgehen, abends nach Hause kommen und in Köln wunderbar leben. In Köln völlig unauffällig, in Paris haben sie keinen Wohnsitz und der Datenaustausch bei dieser Kleinkriminalität über die Grenze hinweg, der funktioniert nicht. Wenn Sie eine Anfrage beim Bundeszentralregister machen als Polizeibehörde, dann wird im deutschen Bundeszentralregister nachgefragt. Das könnte man mit fast allen anderen europäischen Registern verknüpfen. Es ist aber so, wenn der Polizist keinen Ansatz dafür hat, keinen Anlass hat, dass dann gefragt wird, gibt es auch Anhaltspunkte in Frankreich, Belgien, Luxemburg, dass da was vorliegt, dann fragt er nicht und dann antwortet das Register auch nicht entsprechend. Das bedeutet, da ist ein sozusagen Deckmantel drüber, wo wir überhaupt anfangen müssen nachzudenken, dass noch Zusammenarbeit verbessert werden
kann. Gut, aber das scheint ja rein theoretisch zumindest gar nicht so kompliziert zu sein, wenn man wollte entsprechende Apparate schaffen würde, dann wäre das doch relativ leicht hinzukriegen. Aber Sie haben vorhin einen anderen Punkt noch erwähnt, das sind die unterschiedlichen sozialen Anreize. Und wenn wir da auf Europa schauen, gibt es ja gewaltige Unterschiede. Ist nicht vielleicht das größere Problem, dass Europa so unterschiedlich dasteht, so unterschiedlich in seiner wirtschaftlichen Attraktivität, in seinen sozialen Strukturen, sodass man da vielleicht, Herr Kurz, erstmal eine Annäherung hinkriegen müsste, um dann wirklich das Prinzip der Freizügigkeit generell und sinnvoll für alle umzusetzen?
Deshalb muss man nicht die Freizügigkeit aufgeben, nur weil es ökonomische Leistungsunterschiede in Europa gibt. Das hat ja vor der Flüchtlingskrise im Prinzip auch niemand thematisiert. Allerdings mit einer großen Ausnahme, und das sind die Briten. Da geht es nicht um Flüchtlinge, da geht es tatsächlich darum, dass man Migration innerhalb der Europäischen Union und die Freizügigkeit, die ja dafür gilt, nicht mehr bereit ist zu akzeptieren, möglicherweise aus eher irrationalen Gründen. Wir können das zumindest als Ökonomen relativ schlecht nachvollziehen. Großbritannien hat durchaus profitiert davon, dass die viele auch gerade osteuropäische Arbeitskräfte anziehen konnten. Nun ist es aber dort anders. Und
Ist das nicht nachvollziehbar, wenn der britische Premierminister sagt, anders als in anderen Ländern hat man bei uns gleich Anspruch auf gewisse soziale Leistungen und wir wollen, dass eben EU-Zuwanderer erstmal eine Weile warten müssen, einzahlen in das System, bevor sie was rauskriegen?
Ja gut, eine Weile, da geht es ihm, glaube ich, um 4 bis 5 Jahre. Und wenn Sie etwa nach Deutschland zuwandern und finden nach einigen Monaten keine Arbeit, haben Sie keinen Anspruch auf Sozialleistung hier, dann müssen Sie auch wieder zurück. Wir haben Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Wir haben keine Sozialleistungsbezieherfreizügigkeit in Europa. Und wer in einen Arbeitsmarkt sich erfolgreich integriert, dann wieder herausfällt und auf Sozialleistungen angewiesen ist, der hat sich dann damit eben auch das Anrecht erworben. Da wird in Großbritannien derzeit eher ein Popanz aufgebaut. Das ist nicht das Problem Großbritanniens, dass man zu viele osteuropäische Sozialhilfebezieher versorgen müsste.
Ich vergleiche es immer, dieses Europa, mit einer Wohngemeinschaft. Ich habe lange WG-Erfahrung gehabt. Wenn man da mit 6, 7, 8 Leuten zusammenlebt und man schafft es nicht, sich wenigstens auf die Grundwerte zu verständigen. Putzen. Was ist uns wichtig? Putzen. Wer darf an den Kühlschrank ran? Stichwort Kuchenstück und so weiter. Das klingt jetzt recht platt, aber letztlich geht es darum. Wir müssen Formen finden, wo wir genau darüber reden. Was für ein Europa wollen wir eigentlich? Und wollen wir ein Europa, das wirklich so divergent ist, was auch die soziale Situation anbelangt? Wollen wir ein Europa, das Grenzen schließt? Da kommt man einfach nicht weiter. Und mich ärgert es wirklich, dass da niemand ist, niemand willens ist und niemand in der Lage ist, das mal auf den Tisch zu bringen. Früher hat man sich in der WG einfach freitags getroffen bei einem Bier und hat darüber gesprochen. Ich sehe das nicht im Moment.
Ich würde das Bild gerne mal aufgreifen. Ich finde das auch sehr schön und keineswegs platt, weil es einfach sehr lebensnah ist. Wenn man sich mal anschaut, Herr Hirte, es ist ja nicht nur so, dass in Südosteuropa die Wirtschaften schwächeln. Wenn wir uns mal die Arbeitslosigkeit in Spanien anschauen oder auch in Frankreich unter jungen Leuten, da ist ja einiges zusammengekommen, wo es richtig brodelt. Deutschland steht relativ gut da, aber viele andere Länder haben große Probleme. Und wenn sich dann die Niveaus nicht angleichen, wenn es nicht allen irgendwie spürbar besser geht, müssen sich da nicht Spannungen aufbauen?
Also Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Ich will aber zunächst mal aufgreifen, was Sie gesagt haben, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich finde, wir sollten nicht die Kosten-Nutzen-Rechnung verdrängen, sondern wir sollten ehrlich sein, dass in jeder Gemeinschaft, im Übrigen von der Wohngemeinschaft über die Ehe bis zur Schule und alle diese Gemeinschaften, Abitur feiern, alles das, das erlebe ich gerade bei meinen Kindern, alles das sind Veranstaltungen, wo jeder versucht, ein kleines bisschen mehr herauszubekommen als der andere. Und wenn die Kalkulationsbasis sich verändert, wird nachverhandelt. Und jetzt haben Sie gesagt, Spanien, Portugal, richtig. Aber ich würde sagen, innerhalb Deutschlands haben wir die gleichen Unterschiede. Und es wird immer auf Europa geschaut.
Aber solche Unterschiede mit 50% Jugendarbeitslosigkeit gibt es in Deutschland nicht.
Wir haben andere Unterschiede. Wir haben andere Unterschiede mit Entvölkerung, einigen Gebieten im Osten, das wissen Sie aber auch im Norden, oder auch die Eifel, wo Sie in der Woche kein geöffnetes Restaurant mehr finden. Und wir haben auch innerhalb der Städte große Unterschiede. Und das müssen wir akzeptieren. Gut. Und damit sind wir bei einer Frage, die Sie angesprochen haben. Kommen wir zur Angleichung. Ich glaube, wir haben vor einigen Wochen zusammengesessen, sonst säße ich im Übrigen auch nicht hier, in Athen mit einer Gruppe griechischer Journalisten. Und dann haben wir die Frage erörtert, ob nicht vielleicht die Grundannahme Europas falsch ist, dass wir alle durch Markt und Wettbewerb zum gleichen Wohlstand mit gleichen Produkten und gleicher Industrie in ganz Europa kommen. Vielleicht ist das gar nicht zu erreichen. Vielleicht werden wir einen industriellen Kern haben, der dann grob gesagt von Rotterdam über die Rheinschiene 500 Kilometer links und rechts bis nach Mailand und dann weiter nach Venedig geht, und in den Restteilen Europas wird es schlechter sein. Und dann reden wir nicht über Angleichung der Wirtschaftsbedingungen, sondern über langfristige Subventionsbedingungen und oder Subventionsmechanismen. Und ich habe bei der Griechenland-Entscheidung diese Diskussion ja lange mitverfolgt, gehöre zu den 63, die dagegen gestimmt haben. Ich habe aber immer gesagt, es geht nicht um die Kosten, sondern es geht um die Ehrlichkeit bei der Frage der Finanzierung Griechenlands. Finanzieren wir die Währungsunion? Finanzieren wir im Interesse der Währungsunion? Oder finanzieren wir einen Staat oder eine Region, die möglicherweise auch aus meteorologischen Bedingungen nicht auf die Beine kommen kann? Das ist eine ganz andere Fragestellung. Dann kommen wir, aber das ist
aber müssen sich nicht am Ende dennoch die Niveaus angleichen, damit die Menschen in den Ländern das Gefühl oder nicht nur das Gefühl Nein. haben, sondern damit die Menschen merken, es lohnt sich auch für sie.
Ich würde jetzt sagen, Widerspruch eurer Ehren, die Flüchtlinge entscheiden mit den Füßen, wo sie hinwollen, und die sagen letztlich genau in diesem Bereich.
Also ich war
Bereich
jetzt erstmal nicht bei den Flüchtlingen,
Nein,
sondern
aber
bei den Menschen,
Das ist die Marktentscheidung, und das, Sie haben ja gesagt, die Freizügigkeit ist ein Kernelement unserer europäischen Freiheiten. Und wir haben eigentlich zu wenig Wanderung bisher in Europa. Spanier und Portugiesen machen das jetzt. Die jungen Leute sind mobiler als die alten Leute. Und wir haben die Unterschiede in der Produktivität in Europa, weil die Wanderung des Produktionsfaktors Arbeit nicht in dem Maße stattgefunden hat, wie das etwa in Amerika der Fall ist.
Frau Bürzel schüttelt den Kopf, nickt teilweise. Was hat das zu bedeuten?
Also Personenfreizügigkeit für wen? Herr Kurz, Sie hatten es schon gesagt, ne? Für die Arbeitnehmer. Und da haben Sie völlig recht, Herr Hirte, da gibt es viel zu wenig. Wir haben also die Arbeitnehmermobilität im Binnenmarkt ist sehr viel geringer, und viele sagen deshalb, das ist auch ein wesentliches Problem. Brauchen wir jetzt nicht vertiefen, aber die Freizügigkeit gilt natürlich nicht für die Flüchtlinge. Entschuldigung. Also die Flüchtlinge haben ein Recht, hier bei uns aufgenommen zu werden und Schutz zu finden, aber sie haben mitnichten das Recht, frei zu wählen, wo sie diesen Schutz genießen dürfen.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Deswegen finde ich, aber muss man erstmal, wenn man Flüchtlinge dazu verpflichtet, in einem bestimmten Land zu bleiben, dann ist das keine Einschränkung der Personenfreizügigkeit in der Europäischen Union. Die gilt nämlich für Flüchtlinge nicht. Das wollte ich nur noch mal richtigstellen. Der zweite Punkt, was die wirtschaftliche Angleichung angeht. Natürlich ist die Idee, und deswegen wollten auch nach dem Ende des Kalten Krieges die mittelosteuropäischen Länder in die Europäische Union, eine Idee der wirtschaftlichen, sozialen Aufholens mit dem sogenannten Westen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und interessanterweise, und Herr Kuster, können Sie wahrscheinlich mehr dazu sagen, gibt es diese Angleichung ja auch. Dieser Aufholprozess hat ja in Mittelosteuropa stattgefunden. Das große Problem aber ist die soziale Ungleichheit innerhalb dieser Länder, die immer größer wird. Und dass diese soziale Ungleichheit innerhalb der Länder ist nicht nur ein Problem im Osten, sondern eben auch in Südeuropa. Und das erklärt zu einem ganz großen Teil den Erfolg der populistischen Parteien in Ungarn, Fidesz, und die PiS in Polen. Die mobilisieren genau mit dem Argument, 25 Jahre Demokratie und Marktwirtschaft. Was hat euch das gebracht? Hohe Arbeitslosigkeit, also es ist eine extrem ungleiche Verteilung der Gewinne der Transition. Und das hat jetzt zunehmend dazu geführt, dass populistische Parteien es schaffen, diese Wähler zu mobilisieren und dazu zu bringen, auch einen Kurs zu unterstützen, der dann eben zum Teil auch wieder eine Rücknahme von demokratischen Reformen beinhaltet. Und ich glaube, diese soziale Ungleichheit ist ein riesengroßes Problem, nicht zwischen den Staaten, sondern innerhalb der Staaten. Und wenn Europa darauf keine Antwort findet, das fängt bei Griechenland an, hört aber eben bei Ungarn und Polen auf, dann haben wir auf Dauer ein richtiges Problem, weil die Menschen haben sich der Demokratie zugewandt und der Europäischen Union mit einem Versprechen des sozialen Fortschritts. Und viele Menschen sehen diesen sozialen Fortschritt nicht und immer weniger.
Professor Kurz, wie viel Ungleichheit, wie viel Ungleichgewicht verträgt Europa?
Also erstmal würde ich sagen, für die Umverteilung innerhalb der Länder ist Europa nicht zuständig. Das müssen die Länder unter sich ausmachen. Schauen Sie sich Griechenland an, da wird immer gesagt, sie brauchen sie fordern mehr europäische Solidarität ein. Das Land ist ja nicht mal mit sich selber solidarisch. Ja, dort ist niemand bereit, nur sehr wenige bereit, sich an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen, Steuergesetze einzuhalten und dergleichen mehr. Also das sind innerstaatliche Probleme. Da sollte sich die Europäische Union auch nicht einmischen, weil sie dort gar nichts anbieten kann, was die Situation verbessert. Europa ist auf Vielfalt aufgebaut, auf Diversität. Das macht Europa stark und nicht schwach. Die Idee, dass es zu einer Angleichung kommt, beschreibt das Ergebnis, aber nicht die Bedingung für ein funktionsfähiges Europa. Das Problem fängt an in dem Moment, wo wir mehr Umverteilungselemente in Europa einbauen, weil dann entspricht natürlich hier beim deutschen Steuerzahler ein gewisser Anspruch, auch zu Recht, zu sagen, jetzt will ich aber auch mitentscheiden, was geschieht denn mit dem Geld. Wenn wir uns zurückhalten bei der Umverteilung innerhalb Europas, können wir uns auch zurückhalten, anderen Menschen Vorschriften zu machen.
Aber Stichwort Umverteilung, wenn wir mal ein bisschen auf das schauen, was da gerade so in Griechenland passiert, das ist jetzt nicht so in den Schlagzeilen, aber zum Beispiel geht es da gerade um den Verkauf oder die Verpachtung von Regionalflughäfen auf griechischen Inseln. Die lukrativsten sollen zu Fraport kommen, deutsches Unternehmen. Damit wird dann Geld verdient langfristig. Die Griechen bekommen erstmal ein bisschen was, eine gute Milliarde, um damit wieder Schulden zu bezahlen, aber da wird doch kräftig umverteilt.
Nein, überhaupt nicht. Also, dass es jetzt private Investoren in Griechenland gibt, ist das Beste, was den Griechen passieren kann. Es geht überhaupt nicht um die Privatisierungserlöse. Die sind absolut sekundär und die 50 Milliarden, die man sich da erträumt, sind wahrscheinlich illusionär. Worum es geht ist, dass mit dem Kapitalstock, der noch da ist und der jetzt neu aufgebaut wird, möglichst etwas Produktives geschieht. Das heißt ganz konkret bei den Flughäfen, die Menschen, und das sind ja typischerweise dann Griechen, die dort beschäftigt sind, die dort eine neue Anstellung finden, oder der Tourismus, der dann in der Region dieser Regionalflughäfen beflügelt werden kann, das sind diejenigen, die davon profitieren. Und es ist ziemlich albern, bei Investoren dann den Pass des Unternehmens zu befragen. Unternehmen haben keinen Pass, haben keine Nationalität. Ich weiß gar nicht, ob Fraport überhaupt mehrheitlich deutsche Eigentümer hat. Jedenfalls 2/3 des DAX gehören nicht den Deutschen. Was heißt denn das, dass es deutsche Unternehmen sind? Davon müssen wir uns freimachen. Unternehmen, gerade solche, die in anderen Ländern investieren, sind ohnehin transnationale Organisationen, die haben nichts Deutsches, nichts Italienisches, nichts Französisches mehr an sich, sondern die zeigen eigentlich, dass man durch grenzüberschreitende Kooperation zum gegenseitigen Vorteil etwas erreichen kann.
Wir haben wieder Nachrichten und Service aus der Inforadio-Redaktion, sind gleich wieder zur Stelle. Wir diskutieren über den Zustand der Europäischen Union zu Beginn dieses Jahres 2016. Ein Jahr auf Bewährung für die EU ist diese Diskussion überschrieben. Wir haben gerade über Griechenland diskutiert, über die Frage, wie Griechenland wieder auf die Beine kommen kann. Und die große Frage ist, ob das Rettungsprogramm für Griechenland am Ende wirklich funktionieren kann. Denn es gibt ja durchaus eine ganze Reihe, auch gerade von Wirtschaftsexperten, die sagen, ein Land mit einer so ungeheuer hohen Verschuldung von weit über 300 Milliarden Euro kann überhaupt nicht ohne eine zumindest Teilentschuldung aus der Krise kommen. Frau Börze, wie ist da Ihre Einschätzung?
Also ich denke, wir können mal festhalten, dass es uns gelungen, Griechenland so weit zu stabilisieren, dass wir nicht mehr darüber reden, dass Griechenland aus dem Euro raus muss. Und wir reden auch momentan nicht wieder über das nächste Rettungspaket. Aber ich bin durchaus der Meinung, es wird irgendwann zu einem Schuldenschnitt kommen müssen. Die Frage ist bloß, zu welchem Zeitpunkt. Denn also ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Probleme in Griechenland besonderer Natur sind und sich auch nochmal von Irland oder anderen Krisenstaaten unterscheiden, zumindest was das Ausmaß einer nicht funktionierenden Wirtschaft und eines nicht funktionierenden Staates angeht. Das ist schon eine andere Dimension. Und das ist die Frage, was kann Europa da tun? Herr Kurz, Sie haben vorhin gesagt, es ist nicht die Aufgabe Europas, sich mit dem Problem der sozialen Ungleichheit in den Ländern zu beschäftigen. Ein Stück weit haben Sie recht, ein Stück weit aber auch nicht. Also wir haben die Strukturpolitik, die ja genau auf dem Gedanken basiert, dass es bestimmte Regionen in Europa gibt, die strukturell historisch so benachteiligt sind, dass sie im Binnenmarkt nicht zu den gleichen Bedingungen konkurrieren können wie die anderen. Und
aber
dafür schafft man
auch. Das ist erfolgreich, diese Politik, ne?
Ja, das ehrlich gesagt, in Irland hat diese Politik relativ gut funktioniert. Ne? Wie gesagt, die Finanzkrise in Irland hat völlig andere Ursachen als in Griechenland. Ich glaube, da sind wir uns einig. Sie hat nicht funktioniert, die Strukturpolitik, der europäische in Süditalien und in Griechenland. Da sind wir uns auch einig. Also ich denke aber, einfach zu sagen, das ist nicht Europas Sache, wird es wahrscheinlich nicht tun. Denn wenn ich es einen Punkt noch machen darf, die Wahrnehmung zumindest, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das tatsächlich so ist, aber die Wahrnehmung in Südeuropa ist zunehmend, dass Europa nicht nur nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Denn ein Stück weit könnte man argumentieren, dass die Europäische Union mit ihrem Regelwerk den Mitgliedstaaten auch die Instrumente aus der Hand nimmt, um zu verteilen intern oder also eben auch strukturbenachteiligte Regionen zu fördern durch Subventionen. Ne? Also da glaube ich, muss man ein bisschen genauer hingucken, sich einfach darauf zurückzuziehen und zu sagen, das ist nicht Europas Sache, wir brauchen die Vielfalt, übersieht, dass mit der gemeinsamen Währung und der gemeinsamen Wettbewerbspolitik und was wir nicht alles haben, natürlich die Mitgliedstaaten auch in weiten Teilen Instrumente aus der Hand geben mussten, mit denen sie früher Strukturpolitik im eigenen Land gemacht haben. Das können sie jetzt nicht mehr machen.
Nee, das teile ich nicht. Sie können weiterhin völlig frei entscheiden, ob sie Strukturpolitik im eigenen Land machen. Was sie nicht mehr machen können, zumindest galt das bis vor der europäischen Finanzkrise, sie können es nicht mit der Notenpresse tun. Mittlerweile geht das ja wieder. Und sie können es nicht über hemmungslose Verschuldung tun. Auch da sind mittlerweile die Kriterien ja schon wieder stark aufgeweicht. Aber sie können selbstverständlich ihre Haushalte so umschichten, wie sie das für richtig halten. Sie können sagen, sie verteilen mehr um. Sie können sagen, sie machen mehr Strukturpolitik, aber sie müssen dann gleichzeitig sagen, was sie sich nicht mehr leisten wollen. Sie müssen also Prioritäten setzen. Das, was eigentlich nichts anderes heißt, als sie müssen eine rationale Wirtschaftspolitik machen und keine Wünsch-dir-was-Wirtschaftspolitik machen. Dieses Korsett haben jetzt zumindest alle Mitgliedsländer des Euros idealerweise. Aber was sich jetzt herausstellt, das funktioniert nicht, weil die geldpolitischen Institutionen über diese Länder gestülpt worden sind und die Traditionen ganz andere sind. Es ist selbst im Kern Europas zwischen Italien, Frankreich, Deutschland kaum ein monetärer Konsens auszumachen. Die Rolle einer unabhängigen Zentralbank wird so in Frankreich überhaupt nicht gesehen, wie sie in Deutschland gesehen wird. Und das ist die größte Problematik für diesen Währungsraum. Nicht Griechenland. Griechenland ist ärgerlich aus verschiedenen Gründen, aber das ist kein Problem für den Bestand der Währungsunion. Die Währungsunion wird irgendwann vor die Frage gestellt, haben wir überhaupt einen geldpolitischen Konsens? Wollen wir tatsächlich alle miteinander das, was wir in Maastricht verabredet haben, ja oder nein? Und ich fürchte, mittlerweile gibt es eine Mehrheit, die diesen Maastricht-Vertrag eigentlich so gar nicht mehr in Kraft sehen will.
Fürchten Sie das oder teilen Sie vielleicht auch diese Ansicht, dass es besser wäre, die Einheitswährung zu sprengen?
Ich würde sie nicht sprengen. Ich würde aber allen sehr stark empfehlen, die Geldpolitik nicht für Dinge einzusetzen, für die sie auf Dauer nichts bewirken kann, außer ökonomisches Chaos anzurichten.
Und heißt wir, konkret? Und
wir müssen aufhören, die Notenpresse für alle ungelösten Probleme Europas immer wieder in Stellung zu bringen. Die Niedrigzinspolitik wird uns vor die Füße fallen. Die Überschuldungspolitik in einigen Ländern ist nicht gelöst. Und da meine ich jetzt nicht Griechenland. Ich denke auch an Länder wie Frankreich, wie Italien. Stellen Sie sich mal eine Normalisierung des Zinsniveaus in Europa vor, was wir dann für Probleme im Kern der Währungsunion sehen werden. Sie sehen ja keine Anstrengungen, jetzt trotz der historisch niedrigen Zinsen, die die Länder bei historisch hohen Schuldenständen haben, dass dort konsolidiert wird. Das heißt, man lässt jetzt die Jahre der Niedrigzinsen einfach verstreichen. Im Gegenteil, man will die Defizite sogar wieder ausweiten. Jetzt mit Hinsicht auf die Flüchtlingskrise oder mit Hinsicht auf die innere Sicherheit in Frankreich. Das heißt, man konsolidiert nicht. Und wenn es dann an der Zeit wäre, die Zinsen wieder zu normalisieren, wird die Europäische Zentralbank vor der Wahl stehen, entweder die Inflation in Schach zu halten oder einigen Ländern gravierende fiskalische Probleme auf den Tisch zu legen.
Das ist genau mein Punkt, dass und Sie haben es gesagt, es wurde wieder Zeit gekauft. Das wissen wir alle. Die Europäische Zentralbank finanziert das. Und das ist auch wieder etwas, wo ich Gänsehaut bekomme. Ja? Man hätte wirklich die Chance gehabt, und es wurde ja auch diskutiert, 2011, 2012, müssen wir vielleicht einen europäischen Konvent einrichten? Müssen wir über unsere Währungsunion mal reden? Was wollen wir eigentlich? Das wurde versäumt. Es wurde in der Tat ein Konstrukt, ein Rettungspaket, ein weiteres Rettungspaket geschnürt. Und alle wissen eigentlich, ja, es steht schon fast in den Schulbüchern, dass Griechenland so nicht zu retten ist. Also warten wir alle jetzt auf den Moment, bis, wie Sie sagen, ob die EZB den Stecker zieht oder nicht.
Kommen wir vielleicht dann auch an den Punkt wieder, wo sich die Frage stellt, ob das eine oder andere Land aus dem Euro wieder ausscheidet oder vielleicht sogar ganz die Europäische Union verlässt, Frau Professor Börze?
Also ich denke, wir müssen einmal das Griechenland-Problem auf der einen Seite und die Wirtschaft und Währung sind auf der anderen Seite. Ich meine, einer der Gründe, warum man sich mit dieser Sache so lange nicht beschäftigt hat, obwohl alle wussten, wie es um Griechenland steht, wenn man gesagt hat, das sind 2% des europäischen Bruttosozialprodukts. Wen interessiert das eigentlich? Ne? Und das ganze Problem wurde da nur so groß, weil diese Flächenbrandgefahr, diese Ansteckungsgefahr, glaube ich, da war. Und von daher glaube ich, also Griechenland ist eine Sache. Die Punkte, die Sie jetzt über die Wirtschafts- und Währungsunion angesprochen haben, der fehlende Grundkonsens, den gab es nie. Deswegen haben wir in Maastricht ja auch keine Wirtschafts- und Währungsunion hingekriegt, sondern eine Währungsunion, wo die Wirtschaftsunion, die ist noch nicht mal, man hat ein bisschen was mit Lissabon jetzt geändert, aber im Maastrichter Vertrag gab es keine Wirtschaftsunion. Ich weiß gar nicht, warum man den Namen hat, aber man hatte so eine Mogelpackung. Ne? Und das lag daran, dass sich Deutschland und Frankreich nicht darauf verständigen konnten, ne, auf einen Kompromiss in diesen Wirtschaftspolitiken.
Und dieser Grundkonsens. Etatismus und Marktwirtschaft.
Genau. So, aber den haben wir immer noch nicht. Und jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, in der Hochzeit der Finanzkrise kommen die Staats- und Regierungschefs Europas zusammen und streiten trefflich über den Grundsatz. Was glauben Sie, wie die Finanzmärkte darauf reagiert hätten? Man war doch im Prinzip immer wieder darum bemüht, die Finanzmärkte zu beruhigen und das Vertrauen in den Euroraum wiederherzustellen. Also
Wann wollen Sie denn drüber reden, Frau Börze? Wann wollen Sie denn darüber
reden? Naja, also ich denke, wir sollten uns tatsächlich mal drüber unterhalten, was Sie gesagt haben. Ne? Also was ist denn eigentlich der Grundkonsens? Wobei ich davor warnen möchte, ich war viel in Osteuropa in den letzten Monaten unterwegs, auch gerade in Sachen Flüchtlingskrise. Und wenn ich dann immer gesagt habe, europäische Werte, dann haben mir die Kolleginnen gesagt, was willst du denn? Europäische Werte, genau die halten wir hoch. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, was diese europäischen Werte sind. Ne? Und da kommen wir zwar mit Demokratie und Menschenrechten, aber dann geht es schon los. Ne? Das ist sehr abstrakt, da können wir uns sofort darauf verständigen, aber wenn es dann mal ums Konkret geht, schwierig. Und ein letzter Punkt, Sie hatten vorhin kritisiert, Herr Stäbe, die Sahnestückchen, das Europa à la carte, aber mit Verlaub, das haben die Briten angefangen, mit den ganzen Opt-outs, ne? Aus der Sozialpolitik, dann aus der Währung, dann aus der Innen- und Justizpolitik. Dann gibt es noch ein paar andere Länder, die Dänen und die Schweden, die sich auch aus dem Euro rausgezogen haben. Ne? Also ich meine, wir haben dieses Europa à la carte schon eine ganze Weile. Und das ist nicht die Erfindung der Mittel- und Osteuropäer, die jetzt sagen, wir wollen da aber alle nicht mitmachen. Und das erschwert es natürlich auch einen Grundkonsens. Wir haben noch nicht über den berühmten Brexit gesprochen. Aber ehrlich gesagt, ich finde es gut, wenn die Briten jetzt endlich mal dieses Referendum haben. Dann müssen sie sich nämlich einmal entscheiden, ob sie drin sein wollen oder nicht. Und wenn sie nicht drin sein wollen, dann sollen sie bitte gehen, denn bisher haben sie immer nur darüber abgestimmt, ob sie den Status quo behalten wollen oder ob sie mit dem Rest Europas vorangehen wollen und haben sich jedes Mal dagegen entschieden. Aber mal grundsätzlich darüber abzustimmen, ja oder nein zu Europa, das gab es bisher nicht. Und wenn sie sich dafür entscheiden, dann hört vielleicht auch endlich mal diese Sonderlocken für die Briten auf, die ich ganz gefährlich finde für den Grundkonsens, für den europäischen.
So, jetzt hat Frau Börze hier ganz leidenschaftlich den Brexit in die Debatte gebracht. Wird auch höchste Zeit, dass wir uns jetzt mal ein bisschen den Briten widmen. Herr Kurz, ist das wirklich so die Frage, wenn Sie gehen wollen, dann sollen Sie doch gehen? Steht der Rest Europas dann vielleicht sogar besser da?
Ich würde es für ein ganz großes Problem halten, wenn die Briten die Europäische Union verlassen. Die Briten mögen unbequem sein, aber damit nehmen sie eine ganz wichtige Korrektivfunktion in Europa wahr. Sie stellen nämlich immer wieder die Frage, muss das, was hier vergemeinschaftet wird, tatsächlich vergemeinschaftet werden? Oder sollen nicht bestimmte Kompetenzen auch zurückübertragen werden können? Das ist nichts anderes als das, was wir alle miteinander wollen. Subsidiarität nennt man das.
Aber es
sich
gibt
dort
ja diese
nicht zu verzetteln. Und das ist die Aufgabe, die die Briten stellen, zum Teil natürlich mit sehr sozusagen nationalen eigenen Interessen. Aber sie tun auch Europa gut, indem sie immer wieder die richtigen Fragen stellen.
Ja, aber da sind wir noch mal bei dem einen Punkt. Da haben Sie vorhin auch den Kopf geschüttelt. Eben 4 oder gar noch mehr Jahre sollen EU-Migranten warten, also Arbeitskräfte aus Rumänien, Polen zum Beispiel, bevor sie Anspruch auf Sozialleistungen in Großbritannien haben. Soll man das Zugeständnis machen? Dann ist es eben so.
Dieses Zugeständnis würde ich nicht machen, aber nun schauen wir mal, diese Verhandlungen, die werden sicherlich, also die werden ja nicht auf offener Bühne ausgetragen. Aber hier geht es ja um die grundsätzliche Entscheidung. Und das würde Europa im Mark erschüttern, wenn ein Land wie Großbritannien die Union verlässt.
Gut, das wird ja eine Frage sein, die in diesem Kalenderjahr sehr wahrscheinlich zur Entscheidung kommt oder zumindest in die Vorphase kommt, weil die Briten wahrscheinlich noch in diesem Jahr ihre Abstimmung machen werden. Wagen wir jetzt mal zum Schluss unserer Diskussion den Blick voraus. Ein Jahr der Bewährung haben wir diese Debatte überschrieben. Also es ist viel los in der Europäischen Union. Es gibt viele Probleme zu knacken, viele offene Fragen stehen an. Leon, was meinst du? Wird die EU am Ende dieses Jahres besser dastehen als jetzt, gefestigter?
Ich wünsche mir, dass die EU tatsächlich in eine Form der WG eintritt. Das habe ich ja schon gesagt, eine Wohngemeinschaft, wo man sich zusammensetzt und Sachen bespricht. Tut man das nicht, kommen die Fragen nicht auf den Tisch, werden sie wieder in die Zukunft verschoben, dann bekommen wir ein Problem, weil natürlich auch bei den Bürgern ein diffuses Gefühl entsteht. Das müssen wir doch einfach mal sehen, dass immer mehr Bürger sagen, die kriegen das nicht hin. Das funktioniert nicht, das
System. Also du bist unentschlossen, merke ich, wohin die Reise geht.
Wenn in diesem Jahr oder wenn, sagen wir mal, in absehbarer Zeit die Staats- und Regierungschefs, und auf die kommt es an, meiner Ansicht nach, wenn die sich nicht zusammenraufen, der Begriff ist schon gefallen, und sich wirklich zusammensetzen und sagen, wir müssen mal grundsätzlich darüber reden, was wollen wir eigentlich, was für ein Europa wollen wir, dann wird sich das verleppern und ich glaube, dann wird die EU auch an Bedeutung verlieren.
Stefan Kurz, Ihre Prognose Ende 2016?
Ja, die Europäische Union ist ja schon eine Wohngemeinschaft.
Ja,
daher
rühren
ja auch
so
die Konflikte. Man hat Dinge vergemeinschaftet, deshalb möchte man auch eine gewisse Mitsprache haben, weil man Dinge eben auch, weil man eine gemeinsame Haftung mittlerweile eingegangen ist im großen Stil. Und daher rühren jetzt die Konflikte, die wir aus jeder WG kennen.
Ja, gut,
jeder meint, er ist der Einzige, der den Müll runterbringt,
ja,
und das Nutella kauft man.
Oder bleibt der Müll liegen Ende des Jahres und keiner räumt mehr weg?
Ich würde sagen, 2016 ist für die Europäische Union eine Periode des Übergangs. Ich glaube nicht, dass wir Ende 2016 sagen können, jetzt machen wir einen Haken dran, jetzt haben wir die großen Probleme gelöst, sondern es wird noch geraume Zeit brauchen. Und 2016 ist ein Jahr in diesem geraumen Zeitraum, wo man sich neu sortiert. Zuletzt hat es massive Bestrebungen gegeben, im Fünf-Präsidenten-Report etwa, noch viel mehr zu integrieren, noch viel mehr zu vergemeinschaften, als unseres Erachtens notwendig wäre. Das würde die Konflikte eher noch verschärfen und Europa auch nicht stärker, sondern eher schwächer machen. Diese Diskussionen müssen jetzt geführt werden und ich hoffe, dass wir sie auch Ende 2016 immer noch zusammen mit den Briten führen können.
Frau Birze, was glauben Sie?
Also ich denke, wir müssen diese Diskussion auf jeden Fall führen. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob wir sie dieses Jahr noch führen können. Europa braucht mal eine Atempause, ne? Wir rennen von einer Krise in die andere und sind permanent immer nur mit Krisenmanagement beschäftigt und können die großen Fragen gar nicht mehr stellen. Genau aus den Gründen. Ne? Also wenn Sie jetzt anfangen, Grundsatzdebatte, Konvent einberufen, wohin mit Europa, gleichzeitig haben wir die Flüchtlingskrise. Also das sind unterschiedliche Rationalitäten im Gange. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir uns tatsächlich vielleicht mal diese Atempause gönnen und uns mal zusammensetzen und sagen, was wollen wir eigentlich und mit wem wollen wir das? Und ich denke, das wär wirklich wichtig. Nur zu glauben, dass wir dann in einem großen Befreiungsschlag entweder noch mehr Kompetenzen nach Europa geben oder rückverlagern, vergessen Sie es. Sie brauchen 28 Mitgliedstaaten, die sich einigen, einstimmig auf eine Vertragsreform. Wir haben 10 Jahre gebraucht, um den Lissabonner Vertrag endlich durchzukriegen. Es wird nicht passieren. Das heißt, wir müssen mit dem, was wir haben, überlegen, wie wir weitermachen. Und ich glaube, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass die Europäische Union auseinanderfällt. Aber am Ende des Jahres könnte sie anders aussehen als heute. Ich sehe schon gewisse Tendenzen eines Kerneuropas, nicht eines differenzierten Europas, etwas, wo jeder überlegt, ich mache damit oder dort mit, sondern dass es eine Kerngruppe an Ländern gibt, die sagen, wir haben diesen Grundkonsens und wir wollen gemeinsam vorangehen. Die anderen schließen wir nicht aus. Wer mitmachen will, darf mitmachen, aber ihr haltet uns nicht auf. Ich glaube, das Mini-Schengen, das wird schon alles andiskutieren. Das ist dann auch eine glaubwürdige Drohung gegenüber den Ländern, die sich immer noch überlegen, Großbritannien, die Mittelosteuropäer, ob sie mitmachen oder nicht mitmachen wollen, das mal ein bisschen zuzuspitzen.
Herr Hörte, ziehen Sie damit?
Ich glaube, Europa wird aus der Krise gestärkt hervorgehen. Und zwar egal, ob das Vereinigte Königreich drin bleibt oder nicht. Weil im einen Fall werden wir mit dem Vereinigten Königreich die Stärkung durchführen, im anderen wird es eine Reaktion darauf sein.
Gut, das war der Blick in die Zukunft. Wir werden sehen, was davon in Erfüllung geht. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen Tanja Börzel, Leiterin der Arbeitsstelle Europäische Integration am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Herbert Hirter war dabei, Bundestagsabgeordneter der CDU, Mitglied im EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages. Stefan Kurz, Chef des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft der Uni Kiel und mein Kollege Leon Stäbe vom Inforadio. Er war mehrere Jahre ARD-Hörfunkkorrespondent in Brüssel. Danke fürs Diskutieren, danke Ihnen hier im Saal in der Europäischen Akademie Berlin und danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.